Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Ja, Peter Wert, guten Morgen. Vorstandsvorsitzender der Wolfgang Kadisa Holding AG. Ich sitze in Innsbruck und freue mich heute auf das Interview.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Unser letztes Interview, ich habe mal nachgeguckt, war vor einem Jahr. Ich habe mal reingehört. Lassen Sie uns ein Update machen. Die Wolftank Group, ganz kurze Vorstellung. Sie sind Spezialist für Betankungsanlagen für LNG, Fahrzeuge für Wasserstofftanken und Sie haben Umweltlösungen. Früher haben die Kunden LNG und Wasserstoff eingesetzt, weil sie auf der Suche waren nach sauberen Lösungen. Vor einem Jahr sprachen wir natürlich darüber, dass es um die Grundversorgung mit Energie geht, um sich eben von Öl und Gas von Russland unabhängig zu machen. Das waren die Folgen des russischen Krieges der Ukraine. Ist das immer noch so? Hat sich das geändert oder geht es jetzt wieder um mehr Umweltbewusstsein?
Hat sich einiges geändert dabei. Also was man schon merkt, dass die Zeit dann doch schnelllebig ist. Also die Einflüsse von außen für ein Unternehmen im Energiesektor nehmen zu. Will heißen, vor 10 Jahren bis vor 5 Jahren war das nicht so, war es relativ konstant. Die letzten 3 Jahre, 4 Jahre waren wirklich geprägt durch starke Einflüsse von außen. Erst hatten wir Covid, dann kam eben die Ukraine-Krise und jetzt letztens merken wir auch, vor allem in der Kursbewegung, im Sektor, den Konflikt in Palästina, in Israel und natürlich Inflation, die Zinsen und also alles, was jetzt die Liquidität der Aktie, das Handelsvolumen betrifft, dann natürlich sind Anleihen wieder attraktiv. Das sind alles so Einflüsse von außen, die ein Unternehmen dann scheinbar auch intern betreffen. Scheinbar insofern, weil ich sehr viele Anrufe erhalte, so nach dem Motto, was habt ihr denn gemacht, damit sich ihr Kurs bewegt hat, und in der Regel haben wir gar nichts gemacht, sondern haben einfach unseren Job gemacht. Und ich denke, den machen wir jeden Tag so gut wie möglich. Gar nicht mal so schlecht. Also das ist, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und sehen, wie man eben die inneren Stärken des Unternehmens auf diese langfristigen, Megatrend ist so ein inflationäres Wort, aber langfristigen Bedürfnisse des Energiesektors ausrichtet. Und das langfristige Bedürfnis, ich denke, dass wir dekarbonisieren wollen müssen, das ist klar. Klimaziele erreichen ist klar. Die Klimaerwärmung, der Klimaerwärmung entgegenwirken ist auch klar. Ich war letzte Woche in unserem Büro in Sao Paulo in Brasilien. Und wir haben 2 Mitarbeiter aus Rio, die kamen mit dem Auto daher, völlig fertig in Rio de Janeiro, waren letzte Woche 58 Grad. Das ist auch für Rio zu viel. Also das sind Dinge, die, ich sag mal, durchaus merkbar sind. Die Klimaerwärmung findet statt, das passt so nicht. Das heißt, da müssen wir was dagegen tun. Diese Dekarbonisierung geht natürlich nur mit entweder erneuerbaren oder noch viel besser emissionsfreien Energieträgern. Und diese Infrastruktur, die da fehlt zu dieser Umstellung, die gilt es eben zu bauen. Und das ist einfach das, was wir tagtäglich machen. Wir schauen darauf, dass in der fossilen Treibstoffindustrie, flüssigen Treibstoffindustrie eben keine Umweltverschmutzung passiert. Gilt übrigens auch für E-Fuels, also auch synthetisch hergestellte Benzin und Diesel verschmutzen. Die Umwelt sind ja dieselben Kohlenwasserstoffketten. Also auch da wird sich das nicht ändern. Wir brauchen nach wie vor dichte Tanks und dichte Systeme. Und wir werden Verschmutzungen erleben und wir werden auch die Reinigung, die Bodensanierung, Grundwassersanierung weiter brauchen. Es ist ein wachsender Sektor und da haben wir ja auch letztens investiert in die Petrotechnika, um hier wirklich ordentlich breit aufgestellt zu sein und hier ein sicheres Fundament zu bieten für alles, was die Zukunft bringt. Und dann haben wir natürlich den Sektor mit den emissionsfreien Treibstoffen. Mein Steckenpferd, weil wenn schon, dann machen wir was, was keine Emission erzeugt, sprich ein grün hergestellter Wasserstoff, Photovoltaik, Elektrolyse und Wasserstoff, da kommt kein Carbonmolekül vor in der ganzen Kette. Und so soll es auch sein. Es gibt natürlich viele Diskussionen von Effizienz bis zu Wirtschaftlichkeit etc. Kann man lange diskutieren. Das sind Dinge, die sich auch ändern werden. Aber langfristig führt da kein Weg vorbei. Deswegen denke ich mal, es ist ein Ziel, das müssen wir erreichen. Und wenn es Erreichen jetzt halt ein bisschen schwieriger ist, dann ist es halt schwieriger. Aber deswegen ist das Ziel trotzdem hier, um erreicht zu werden. Und das ist langfristig oder wird auch das Ziel bleiben. Egal, was jetzt von außen oder herkommt, wieder mal ein Gaspreis oder irgendein Konflikt von außen, wird sich langfristig daran nichts ändern. Deswegen, wir halten an der Strategie fest. Macht wirklich Sinn. Also die Sinnhaftigkeit ist auch eine eigene Diskussion. Das macht hier Sinn, was wir tun. Und das verstehen auch alle, die sich damit beschäftigen. Und insofern fühlen wir uns da sehr wohl dabei.
Letzten Interview sagten Sie, grüner Wasserstoff ist mittlerweile zu Genüge da. Stimmt das wirklich? Wo kommt der her? Wer produziert den?
Ja, zu Genüge da. Der Bedarf ändert sich natürlich nicht, aber wird zu Genüge das sein? Wenn Sie sich anschauen, wie grüner Wasserstoff hergestellt werden kann, das ist im Moment vorrangig durch Elektrolyse, mittels grün hergestelltem Strom, also Windkraft, Photovoltaik, Geothermie, Wasserkraft. Die Unternehmen, die Elektrolyseure herstellen im Markt, die brauchen wirklich ausreichende Anzahl von Elektrolyseuren, die, wenn die dann mal alle aktiv sind, grüner Wasserstoff nicht fehlen wird. Es ist, dem Wasserstoff kommt ja jetzt dann noch ein bisschen was dazu. Also Wasserstoff kann man auch emissionsfrei erzeugen oder man kann ihn erneuerbar erzeugen. Also das Grün wird sich nochmal teilen. Das ist eine Diskussion, die in den nächsten paar Jahren nochmal aufkommen wird. Ich freue mich schon darauf.
Und aber was im ist, Grunde geht es darum, was ist da der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist, wenn Sie zum Beispiel Biogas herstellen, also Biogas, ist es ja ein erneuerbarer Energieträger. Und wenn Sie das Biogas spalten in Wasserstoff und Carbonverbindung, haben Sie eigentlich, wenn das Gas grün war, ist der Wasserstoff auch grün. Ne? Haben Sie grünen Wasserstoff, haben trotzdem eine CO2-Emission, die allerdings erneuerbar war. Das heißt, das erneuerbar heißt, Sie haben es ja vorher irgendwann eingefangen und emittieren jetzt nur das, was Sie vorher eingefangen haben. Insofern grün. Auf der anderen Seite, wenn Sie Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wasser herstellen mit grünem Strom, emittieren Sie eben gar nichts, was aus meiner Sicht dann doch nochmal wesentlich besser ist. Weil egal, ob ich es vorher eingefangen habe oder nicht, die Emission geht in die Atmosphäre und entfaltet dort dann doch ihre Wirkung. Insofern gehen wir langfristig in die Richtung, weil wir sagen, emissionsfrei muss es sein, nicht erneuerbar. Also wird auf lange Sicht dort landen müssen.
Schauen wir Meldungen von Ihnen an. Sie haben einen Großauftrag. Als ich das gelesen habe, dachte ich, na klar, Züge, ja. Die können ja auch mit Wasserstoff fahren. Großauftrag von Siram Veolia haben Sie erhalten, um eine Wasserstoffbetankungsinfrastruktur für die Eisenbahngesellschaft in der Nähe von
Iseo, der große See.
Der See.
Lago Maggiore, den jeder kennt, den Lago di Como und den Lago di Iseo. Und der Iseo-See auf Deutsch ist wunderschön.
Und um wie viele Züge geht's da? Wie groß ist also so ein Auftrag für diese Betankungsinfrastruktur?
Gut, der Gesamtauftrag hier sind 20 Millionen. Da gibt es dann noch zwei weitere in derselben Größenordnung, die anfallen. Die Betreibergesellschaft ist jetzt sehr groß. Die sind seit 1926 börsennotiert übrigens, ÖPNV da unten. Das ist schon richtig gewachsenes, großes Unternehmertum in öffentlicher Hand, der ganze öffentliche Nahverkehr der Lombardei. Und das ist schon eine tolle Sache, wo wir ja zuerst in Emilia-Romagna jetzt mit TIPA angefangen haben, hier Infrastruktur für Busse zu machen und jetzt eben die Nahverkehrszüge, Eisenbahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen, dann würde man hier sagen in Österreich, mit Wasserstoff zu betreiben. Es gibt ja genügend Strecken, die noch nicht elektrifiziert sind. Um die geht es da? Und die kann man dann eben mit Diesel oder ein großer Teil der Branche geht in Richtung HVO, also HVOs, sprich Öle, Biodiesel, wenn man so will, nicht ganz, aber zum besseren Verständnis, oder man geht eben auf Wasserstoff.
Jetzt haben wir über Wasserstoff gesprochen, also Ihre erneuerbaren Energien. Lassen Sie uns noch ein Update der anderen Bereiche machen. Starten wir mit Beschichtung und Wartung. Was gibt es hier für Aufträge?
Ja, da gibt es vor allem Beschichtung und Wartung. Wie gesagt, wir haben eine Infrastruktur zur Betankung von Fahrzeugen generell. Und die richtet sich natürlich nach den Fahrzeugen, die da existieren und fahren. Das sind erstmal sehr, sehr viele alte. Wir haben immer noch 270 Millionen Diesel-Benzin-betriebene Fahrzeuge nur in der EU. Also die wollen jeden Tag tanken. Und das tun sie an guten alten Tankstellen, die leider nicht mehr wirklich erneuert werden und nicht mehr ersetzt werden durch neue, sondern irgendwann älter werden und repariert werden müssen und der Wartungs- und Reparaturbedarf naturgemäß steigt. Auch das Risiko zur Umweltverschmutzung hier steigt. Deswegen sehen wir hier einen langsam, aber sicher mittelfristig ansteigenden Bedarf an Reparatur und Wartung in der EU. Und dann haben wir gerade einen riesengroßen Treiber in Südamerika, deswegen war ich ja in Brasilien. Wir haben es geschafft, auch in Brasilien, also jedes Land früher oder später schreibt doppelwandige, erdvergrabene Tanks vor. Das ist ein ganz normaler Prozess im Umweltbewusstsein. Man eben weiß, wenn ein Behälter mit Treibstoff in der Erde vergraben ist und der ein Loch hat, dann rinnt der Treibstoff aus. Wenn man aber einen doppelwandigen Behälter hat, also Behälter im Behälter, dann kann man das Loch detektieren, das Leck detektieren und hat dann Zeit, um zu reparieren, bevor wirklich ein Umweltschaden entsteht. Also ganz eine simple, redundante Betrachtung. Und das ein Gesetz zur Umstellung von einbahnig auf doppelbahnig ist eigentlich in jedem Land dieser Welt zu erwarten. Deutschland, Österreich begann damit in Anfang der 80er Jahre, das gesetzlich vorzuschreiben. Das ist bald 50 Jahre her. Und andere Länder kommen jetzt halt schon langsam hinten nach. Da kann man so ein bisschen einen Zeitstrahl danach stellen, wann für uns das Timing richtig ist, um eben diese Umstellung, Umbau von einwandig zu doppelwandig in Sanierungswege, Retrofit anzubieten, was wir machen. Also im Normalfall tauschen Sie den Behälter aus. Wir gehen in den Behälter und bauen innen eine zweite Wand. Das heißt, der Behälter kann so in der Erde bleiben. Ist auch nachhaltiger. Sie brauchen keine neue Stahlproduktion. Sie brauchen die Tankstelle nicht schließen. Sie brauchen keine Grabungsarbeiten und, und. Also sowohl wirtschaftlich als auch vom Emissionsaspekt wesentlich sinnvoller. Und Sie haben einen echten doppelwandigen Behälter. Das muss natürlich gesetzlich verankert sein und anerkannt sein. Und in Brasilien haben wir es jetzt geschafft, dass diese Anerkennung da ist. Also die nationale Norm sieht diesen Umbau im Sanierungswege vor als Alternative zum Austausch des Tanks. Und Brasilien ist ja nicht klein, hat durchaus rund 160.000 einzelne kleine Tanks an Tankstellen. Und da sprechen wir noch gar nicht von den Depots und Raffinerien. Und wenn man es vergleicht mit dem, was wir in China gemacht haben damals oder Südeuropa vorher noch, können wir hier durchaus mit unserem kleinen Team in Brasilien uns einen Ramp-up vorstellen, und auf 2.000 bis 4.000 oder 5.000 Tanks im Jahr kommen, die wir sanieren können. Haben wir ja auch gemeldet, denke ich mal, vor 3-4 Monaten, wie das dann aussehen kann. Und das wird jetzt auch so kommen. Insofern sehr, sehr spannend, was da in Brasilien dann vor sich geht. Der Vorteil Brasilien gegenüber Europa ist einfach, wir haben ein zusammenhängendes Land, eine Sprache, eine Norm und können da arbeiten. Europa ist ja immer, man spricht immer von Europa, wirtschaftlich existiert eigentlich das Europa gar nicht so wirklich, weil man geht dann von Land zu Land, ändert die Sprache, ändert Gesetze, ändert auch Mitbewerber, ändert eine Marktsituation. Also man beginnt eigentlich wieder von neuem. Und der Markt hängt gar nicht so zusammen, wie es, denke ich mal, den Erfindern der CE-Normen lieb war. Aber das ist ganz andere Diskussion.
Weiter Bereich Umweltdienstleistungen. Und Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Sie haben jetzt die Übernahme am italienischen Umweltdienstleister Petroltechnica abgeschlossen. Wen haben Sie da an Bord geholt?
Ja, wir haben an Bord geholt unseren ehemaligen, also mittlerweile größten Konkurrenten in Italien. Das ist ein gestandenes Unternehmen, gegründet 1950. Also wirklich große, große, große Erfahrung zum Thema Umwelt. Der Gründer der Firma, der Herr Biwi, hatte schon in den 90er Jahren im Amazonas Regenwald Bäume gepflanzt zur CO2-Ausgleich. Also wirkliche Vorreiter auch im Sinne Umwelt und Emissionen. Das ist wirklich in diesem Unternehmen verankert. Es ist echt ein Vorzeigeunternehmen, würde ich mal sagen. Sitzt in Rimini, dort, wo unsere Rovereta auch sitzt, also die Recyclinganlage, die wir betreiben, besitzt zwei weitere Recyclinganlagen, also insofern betreiben wir jetzt drei große Recyclinganlagen in Italien, im Süden, in der Mitte und im Norden des Landes, wo wir eben auch unsere Kreislaufwirtschaft schließen können. Das heißt, dieser verschmutztes Erdreich oder Öle, Schlämme aus den Reinigungen der Tanks und der Tankstellen, wo wir Bodenreinigung machen, können wir dann im Haus wieder rückführen in sauberes Erdreich, sauberes Wasser, wiederverkaufbares Öl, wenn man so will, also recyceltes Heizöl. Das funktioniert sehr gut und kann hier wirklich einen Kreislauf fahren. Insofern sind wir da jetzt in Italien mit der größte Anbieter, der nicht öffentliche Beteiligung hat im Bereich Bodensanierung, Grundwassersanierung, also alles, was Umweltdienstleistungen betrifft. Das geht hin bis zu einem Notfallservice, also wenn irgendwo ein Tankwagen umkippt oder mal eine Havarie sein würde, dann haben wir unsere schnelle Einsatztruppe, die dann hinfährt, das auch wieder reinigt, macht durchaus einiges aus. Also wie gesagt, wir haben da einen italienischen Status erreicht, der uns, wo wir sehr komfortabel leben und auch wirklich dann dieses, immer die Frage zum Timing im Wasserstoff, da auch dann wirklich entspannt sind. Aber der Plan der Übernahme Petrotechnica, den gab es ja schon 2020, haben wir ja auch entsprechend kommuniziert, also ganz zu Beginn der Pandemie. Nur damals wusste man halt nicht wirklich, wie sich das Ganze entwickeln wird in der Pandemie und hat uns ein bisschen vorsichtig gemacht, eben mit dieser Option, dass wir gesagt haben, wir nehmen erstmal 10% und einen Sitz im Aufsichtsrat und im Vorstand Und diese Option auf die Aufstockung der Anteile, auf die Mehrheit, die haben wir jetzt eben dann ausgeübt, diese Option, und haben die Mehrheit genommen. Ich denke, 3 Jahre, wenn man so will, Quarantänekauf, reichen aus, um zu sehen, dass da der Patient durchaus gesund ist und das dann auch Spaß macht.
Ein schöner Begriff, Quarantänekauf. Sie haben noch einen vierten Bereich, lassen Sie den noch schnell noch mit reinnehmen. Schlüsselfertige Tankstellen, wer sind da Ihre Kunden?
Unsere Kunden sind immer da die Fuel Retailer, also jeder, der Treibstoff vertreibt. Also die üblichen großen Erdölkonzerne und immer mehr lokale Treibstoffverteilerfirmen, die es überall gibt, wo, wie gesagt, dieser Bereich neue Tankstellen für klassische Treibstoffe geht stark nach unten, weil das bestehende Netz ja ausreicht und man schon auch in der Pandemie mit den Lockdowns gesehen hat, wo Tankstellen gute Lagen haben, also viel Umsatz gemacht werden kann oder entsprechend nicht, weil ein Lockdown führte sofort zu einer extremen Verringerung der Mobilität und damit Bedarf an Treibstoffen. Und damit sind viele, viele dieser Standorte dann auch unwirtschaftlich geworden und werden geschlossen. Das ist wiederum ein gutes Geschäft für uns im Bereich der Umweltdienstleistungen, weil wir schlüsselfertig Tankstellen schließen. Das ist ein sehr schönes Produkt oder schlüsselfertige Dienstleistung, wenn man so will.
Das heißt, Sie haben eigentlich immer zu tun, entweder neu schlüsselfertig kaufen oder wieder abbauen, genau, und recyceln.
Genau, das Abbauen und Recycling nimmt zu. Natürlich, wenn wir heute sagen, wir haben 150.000 Tankstellen in der EU, wenn wir vielleicht nur noch mal 100.000 brauchen, dann müssen sie 50.000 abbauen. 50.000 Tankstellen abbauen heißt wirklich Abbruch, Bodensanierung, Behördenkommunikation, Design einer umwelttechnischen Maßnahme, um den Boden zu reinigen, Umsetzung dieser Maßnahme und dann wieder eine Rückgabe an den Kunden der zertifizierten grünen, sauberen Wiese sozusagen statt der alten Tankstelle.
Das ja, ist schlüsselfertig angeboten. Sind denn alle Tankstellen so versaut, dass man dann den Boden reinigen muss oder recyceln muss, da wo eine Tankstelle war?
Naja, ich würde mal sagen, wie soll ich das formulieren? Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einem Bankberater, die Neubau von Tankstellen finanzieren und die wollten dann zur Kreditabsicherung eine vinkulierte Feuerversicherung. Ich habe ihm dann erklärt, dass Tankstellen eigentlich so gebaut sind, dass die nicht brennen, passiert in der Regel nichts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus oder eine Wohnung Feuer fängt, ist wesentlich höher. Gerade weil es so gefährlich ist, weil die Aufmerksamkeit da ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko, dass der Wert einer Tankstelle durch Umweltverschmutzung, durch Umweltschaden verringert wird, dann doch sehr hoch. Vor allem heute, wo sie ja keinen Tankservice mehr haben. Jeder, der hingeht, bedankt ja selbst. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, jemand kommt her und würde hier Benzin oder Diesel einfach mal verschütten am Boden. Natürlich ist eine Tankstelle so gebaut, dass die dicht ist, dass es entsprechende Ölabscheider gibt, dass es das Ganze aufgefangen wird, dass da nichts passieren kann. Aber wenn Anlagen eben sehr, sehr alt werden, dann sind diese Auffangsysteme dann vielleicht nicht mehr ganz so, wie sie sein sollen. Und über lange Zeit ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verschmutzung da ist, dann doch sehr, sehr hoch.
Machen wir aus zeitlichen Gründen noch weiter. Ich lasse ein paar Fragen weg, aber ich glaube, eine ist mir noch wichtig. Da gab es eine Meldung, Sie haben jetzt eine Kapitalerhöhung beschlossen. Wie groß ist die ausgefallen? Ausgabepreis betrug 12,90. Wie viel Kapital haben Sie eingesammelt und was haben Sie damit vor?
Das war eine Kapitalerhöhung, die jetzt Teil des Deals mit Petrotechniker war. Das heißt, wir haben jetzt nicht Geld eingesammelt, weil wir jetzt was damit vorhaben. Das ist eine andere Diskussion. Wenn die Auftragseingänge in diesem Umfang so weitergehen, dann werden wir definitiv uns überlegen müssen, wie wir die Umsetzung dieser Aufträge finanzieren. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten für ein Unternehmen. Ich denke, das wissen ja alle Zuhörer besser als ich, wie das gehen kann. Kapitalerhöhung ist nur eine davon. In diesem Fall war es so, dass der Verkäufer der Petrotechniker sich, weil ihm das ganze Projekt ja gefällt, im Sinne einer Partnerschaft sich rückbeteiligt hat. Das heißt, er hat einen guten Teil des Kaufpreises wieder in das Unternehmen eingebracht in Form einer Kapitalerhöhung. Das ging technisch nicht anders, weil wir ja in Österreich nicht ermächtigt sind, eigene Aktien zu besitzen. Das heißt, wir konnten jetzt nicht einen Teil des Kaufpreises in Aktien leisten. Das ging nicht. Technisch ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, dass eben jemand halt an einer Kapitalerhöhung teilnimmt, wenn er Aktien haben will. Oder er kauft sich die am Markt. Das ist die andere Methode. Aber wie gesagt, so haben wir halt das Geld im Unternehmen. Und wir haben gedacht, das ist sinnvoller, in Zukunft, vor allem in diesen Zeiten, wenn man sich die Zinsen ansieht, ist ein Fremdkapitalquote dann doch etwas sehr Teures geworden im Vergleich von vor 2 Jahren. Das ändert natürlich schon die Betrachtung auf die Qualität von Eigenkapital und Fremdkapital.
Ja, plötzlich ist Eigenkapital wieder sehr, sehr wichtig geworden. Erwähnen wir es noch ganz kurz, Wolftank Group und Matrix Service, sie haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen für mobile Wasserstofftankstellen in den USA. Schlussfrage, wie ist denn der Ausblick 2023, das Jahr ist gelaufen und was haben Sie 2024 vor?
Also 2023 und 2024, wir haben ja 3 Research-Häuser, die sich hier wirklich bemühen, qualifiziert uns zu helfen, wie denn dieser Ausblick aussehen kann, auch mit sehr validen Informationen über den Markt und über die Konkurrenz, die sicher besser sind als unsere. Im Moment kann ich dazu wirklich sagen, dass die Erwartungshaltung, die hier erzeugt wird, durchaus sich mit dem deckt, was wir glauben, was wir uns erwarten von dem Jahr. Das heißt, das Jahr wird gemäß der Vorhersagen, die wir ja bekannt gegeben haben, noch enden. Bin hier sehr zuversichtlich. Und das neue Jahr wird entsprechend besser werden. Vor allem, Sie haben Matrix angesprochen, da geht es einfach um den kalifornischen Markt. Die Zusammenarbeit mit Matrix war notwendig, weil der kalifornische Markt durch diesen Inflation Reduction Act geprägt ist, wo ein Kunde eben entsprechend ordentliche bis zu 40 bis zu 60% unter Umständen Steuergutschriften erhält, wenn er Wasserstofftankstellen erwirbt, allerdings nur für Produkte, die in Amerika gebaut wurden. Das heißt, dass ein Importprodukt eigentlich marktunfähig ist, also nicht wettbewerbsfähig wäre, heißt auch, dass wir unsere Anlagen dort eben zumindest vor Ort zusammenbauen müssen. Dazu die Zusammenarbeit mit Matrix, weil wir hier eben nicht, denke ich mal, von der Größenordnung her, wäre es nicht sinnvoll gewesen, hier eine eigene Produktion aufzubauen. Also Matrix ist hier ein qualifizierter Partner, wesentlich größer als wir, auch börsennotiert, ein Milliardenkonzern, der hier exzellenten Service bieten wird. Und mit Matrix gemeinsam werden wir unsere eigenen Anlagen vor Ort notieren. Natürlich ist die Entwicklung, das Know-how und so weiter alles hier in Österreich nach wie vor. Ja, das wird sich ja nicht ändern.
Herr Wirth, ich danke Ihnen fürs Update. Viel Erfolg für 2024. Danke.
Danke sehr.
Börsenradio Network AG. News aus Österreich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.